Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Länge.
Incredible turnaround from twice runner-up here, Patricia Soria.
Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
No, he does it again! Timo does it for the second time! Magdeburg is his ground!
London Calling musst du jetzt singen von den Sex Pistols als Intro.
Das ist London Calling, ist nicht von den Sex Pistols. London Calling ist von The Clash.
Ah, The Clash, genau, richtig. Siehst du, geht schon los. Aber ja. Du mal merkst direkt, du bist im Heimatland des Tischtennis und im Heimatland des Punkrocks, wo du ja auch musikalisch zu Hause bist, oder?
Im weitesten Sinne ja. London is calling.
Richard, wie sagt man bei so einem großen Podcast, Konkurrenz-Podcast von uns, wo hältst du dich, wo erwische ich dich gerade, sagen sie immer, wo erwische ich dich gerade?
Ganz genau, wo erwischt man mich? London is calling and I live by the river.
Genau, und es sieht aus, als wärst du gerade im Hotelzimmer.
Genau so. Ich warte voller Erwartungen auf unseren Podcast. Freue ich mich drauf.
Ey, wir haben schon angefangen, ne? Also das nehme ich jetzt schon alles mit.
Ja, ja. Siehst du mal, ich habe den Start verpasst.
Du hast den Start diesmal verpasst, das stimmt. Wie ist die Lage, Richard, in London an diesem Montagmittag, wo du wahrscheinlich mit einem englischen, ist noch zu früh, noch keine Tea Time in England, ne?
Nein, ist noch keine Tea Time und ich versuche tatsächlich auch den englischen Kaffee mehr als den englischen Tee, obwohl das wahrscheinlich ein Teil Traditionsbruch ist, aber ich bleibe beim Kaffee und wechsle nicht zum Tee, obwohl tatsächlich bei unserer traditionellen Butterfly Party Butterfly uns einen englischen Tee geschenkt hat, eine Tea Selection. Das kann ich mal hier zeigen.
Nicht schlecht. Nicht schlecht. Mit Kaffee ist es auch nicht so weit her in England, oder?
Ja, wobei wir natürlich hier in diesem Wembley-Bereich alle möglichen Cafés der internationalen Sorte haben. Also insofern, wir haben da auch die Möglichkeit gehabt, immer mal einen schnellen Espresso zu nehmen. Und da kann ich nicht meckern. Also ich fühle mich hier gut ausgestattet.
Fühlst du dich denn auch tischtennistechnisch gut ausgestattet in London? Wie sind die Spielbedingungen? Wie waren die ersten Tage? Wie sind die Wege? Wie ist es rund ums Wembley-Stadion?
Ja, also ich sag mal, wir wollen ja den Podcast nicht zu lange halten. Das wäre sicherlich alleine schon eine Geschichte, über die man 3 Stunden diskutieren könnte. Also ich sag mal, für die Top-Nationen, die früh hier in das Hotel direkt neben dieser Wembley Arena gekommen sind, ist das schon grundsätzlich gut, weil wir haben optimale Laufwege, wir haben ein wirklich sehr gutes Hotel. Das Hotel liegt 100 Meter neben der Halle, also insofern, das ist eine Weltmeisterschaft der kleinen Wege und was diese Sachen angeht, kann man absolut nicht meckern. Ein bisschen was anderes ist sicherlich für die Mannschaften, die erst in dieser Copper Arena gespielt haben. Die ist circa eine Stunde entfernt und die mussten dann nach überstandener Qualifikation dann wechseln. Erstens das Hotel, zweitens natürlich in diese Wembley Arena. Und ihr habt ja vielleicht das gesehen oder wir haben es gesehen schon im Stream. Es gibt 4 Tische in der Haupthalle und in der eigentlichen Warm-up-Trainingshalle gibt es 8 Tische. Was natürlich dazu führt, auch wenn es eingeteilt ist, dass eine Mannschaft einen Tisch zum Einspielen hat, das ist schon ein bisschen dünn, hätte ich mal gesagt. Es gibt eine weitere Trainingshalle, die circa 20 Minuten entfernt ist. Da sind nochmal 16 Tische drin. Also insofern, es geht. Aber wir hätten uns natürlich, es kann sich ja jeder vorstellen, was für ein, in Anführungszeichen, Hauen und Stechen das um jede einzelne freie Minute ist. Ich glaube, es wäre gut gewesen, ein paar mehr Warm-up-Tische zu haben. Nur wir kommen natürlich insgesamt mit diesen Locations, was gibt das alles her, kommen wir natürlich an Grenzen. Und auf der anderen Seite ist die grundsätzliche Location mit dieser Wembley Arena natürlich total gut. Und ich muss auch sagen, was die Zuschauer angeht, das wird schon ziemlich gut angenommen. Also die Halle ist gut gefüllt, ich will es mal so sagen.
Ja, jetzt füllt ihr euch endlich mal wie wir in der Bezirksliga mit einem Tisch einspielen. Wobei bei meinem Verein spielt man sich nicht so lange und nicht so viel ein, von daher ist das auch wiederum kein Problem. Deswegen Ja, sag.
Man muss sich das so ein bisschen so wirklich überlegen. Für diejenigen, die sich länger einspielen wollen unter den Spielerinnen und Spielern, ja, man sucht dann wirklich jede freie Minute. Ja, und kleine Geschichte am Anfang, am Rande, als wir angereist sind und in die eigentliche Trainingshalle mit diesen 16 Tischen gekommen sind, wo es noch nicht so unbedingt richtig eingeteilt war. Das begann dann erst am zweiten Tag. Naja, da hatte dann die eine oder andere Nation angefangen, einen Tisch mit einem Trainer zu Manyballs mit einer Spielerin zu besetzen. Und dann haben wir das Ganze uns ein paar Minuten angeguckt und gesagt, okay, wenn hier aber 40 Spieler sind, dann kann ja nicht eine Nation, zumal wenn die Tische nicht eingeteilt sind, die Tische mit einem Trainer und einer Spielerin oder Spieler zum Manyballs nutzen. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen breit gemacht und haben uns sozusagen immer halbe Tische erkämpft. Das war ganz witzig zu gucken. Ja.
Ja, welche Nation war das? Möchtest du es hier verraten?
Möchte ich nicht sagen, aber es war eine asiatische Nation.
Hat die zufällig leichte Probleme gerade im Männerbereich, die Nation?
Die hat im Augenblick einen Hauch Schwierigkeiten, in den Startzustand in den Männerbereich zu kommen. Mehr sage ich aber jetzt nicht.
Nee, die sind wahrscheinlich eh schlecht, auf dich zu sprechen, weil unser letzter Podcast hat da drüben ein bisschen Wellen geschlagen, wurde mir zugetragen, auch in den sozialen Medien in China. Als die mal getroppt hat, dass Fan Zedong nicht spielt, das war wohl, ich weiß nicht, ob es schon so 100% öffentlich offiziell war, auf jeden Fall war das eine große News und ich habe es mir zeigen lassen, dass unsere beiden Konterfeis da ein bisschen viral gegangen sind in China, aber bis jetzt hat noch niemand vor meiner Haustür gestanden, keine Groupies
Nein,
oder so.
Nein, ich glaube, die meisten stehen hier vorm Hotel und bisher habe ich mich ziemlich unerkannt da durchschleichen können.
Okay. Also wurdest du noch nicht angesprochen, sie sind doch der von diesem Podcast.
Nein.
Aber diesem Investigativ.
Genau, es ist schon aber spannend zu sehen, wie weit manchmal so die Wellen tragen. Ich denke, die Aussage stand jetzt mal so im Raum und ja, so im Nachgang, wenn man jetzt so sich manche Ergebnisse anguckt, kann ich schon mir vorstellen, dass die Chinesen gerne gesehen hätten, wenn jemand wie Fan Zedong hier im Team gewesen ist, aber ja, wird ja vielleicht gleich noch Thema sein, Benedikt, der abgerechnet wird immer erst am Schluss.
Ja, lass uns das Thema gleich abräumen, wenn wir es schon haben. Wobei ich sagen muss, nicht nur deswegen, auch bei andere Ausschnitte über Fan Zedong, also wo es jetzt nicht um die WM ging, sondern auch frühere Ausführungen und Podcast-Folgen von uns, die werden da auch rausgecuttet, Satz für Satz übersetzt und dann wieder gerepostet und teilweise kommentiert. Das ist wirklich erstaunlich. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, was wir hier sagen, wollte ich fast sagen. Ganz kurz zu den chinesischen Herren. Wir hatten das jetzt immer wieder thematisiert in den letzten, ich würde sagen, ja, eineinhalb Jahren, so nach Olympia, dass das schon ein bisschen schwieriger wird für die chinesischen Herren, dass so ein bisschen die dominante Rolle gefährdet ist. Insofern ist es eigentlich keine Überraschung, dass sie sich schwer tun, aber dass sie jetzt nach 26 Jahren nicht nur ihr erstes Spiel verlieren, sondern dann auch ihr zweites Spiel, dass da auch Niederlagen dabei sind gegen Spieler, die jetzt vielleicht nicht zur absoluten Weltspitze gehören, das ist dann auch selbst für dich überraschend, oder?
Absolut. Also letztendlich, und das mussten natürlich unsere chinesischen Freunde für sich selbst immer so ein bisschen beurteilen, auch wenn unser Podcast zum Teil viral gegangen ist, vielleicht auch kritisch mit den Aussagen von Fan Zedong, auch unser Schreiben an die ITTF, dass wir diese Systematik mit den Gruppenspielen, wie sie jetzt gespielt werden, mit den Setzungen in Frage stellen. Wir haben, ich glaube, schon gezeigt, dass man das zumindest mal in Frage stellen muss. Ein paar Sachen sind dann halt auch für Chinesen oder Japaner oder Deutsche oder wie auch immer unglaublich schwierig. Ich glaube, es wäre wirklich gut und dann wollen wir es zumindest mal mit der Systematik auch sein lassen, wenn wir ganz massiv drüber nachdenken. Ich würde mir wünschen, und das haben wir schon auch entsprechend zum Ausdruck gebracht, dass diese Form der WM mit diesen Setzungen, die man ausspielt, wo man das, was man ein Jahr lang oder zwei Jahre lang sich erarbeitet hat, quasi komplett in Frage gestellt wird, weil man natürlich innerhalb von 2 oder 3 Spielen, die man vielleicht ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter spielt, alles wieder zu von unten nach oben und andersrum kehrt, das kann aus meiner Sicht zumindest so nicht sein. Und im Unterschied zu früher muss China vielleicht jetzt auch ein bisschen haushalten. Sie haben natürlich versucht, ihren absoluten Topmann, der hier auch mega performt hat bislang mit dem Wang Chuqin, ein Stück weit zu schonen. Und ja, ich glaube, die haben gezeigt, dass die anderen Spieler hinten dran auch nur irgendwo Menschen sind, die eben immer auch mal angreifbar sein werden. Spannend bei der Geschichte ist, dass man jetzt 2 Spiele verloren hat. Das hätte ich so auch nicht für möglich gehalten, auch im Line-up, wie es eigentlich gewesen ist. Das ist schon eine Überraschung. Aber nochmal, es gibt ein paar wenige Spieler, die sich vielleicht ein Stück weit abheben. Da gehört ein Wang Chuqin dazu und alle anderen spielen auf einem absoluten Top-Niveau. Aber wenn dann einer ein bisschen nervös wird und gegen jemanden, der vielleicht 60, 70, 80 in der Welt ist, nicht so dominant auftritt, dann kann auch ein sehr guter chinesischer Spieler, ich denke jetzt zum Beispiel an den Lin Jidong, den ich sehr schätze, von dem ich glaube, dass er wirklich ein Stück weit unterperformt hat hier, dass er eigentlich ein ganzes Stück besser ist. Aber das kann dann am Ende passieren, ja. Und das zeigt, dass die Chinesen ja erstens genauso Menschen sind wie alle anderen, aber natürlich ein Stück weit auch wackeln, weil sie immer davon profitiert haben, dass sie nicht nur eine Nummer eins haben, sondern eigentlich 2 oder 3 Spieler, die auf diesem absoluten Top-Niveau gewesen sind. Und jetzt haben sie einen absoluten Top-Niveau-Spieler, und da hinten dran sind die Spieler auch super gut. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, denn Lin Jidong ist die Nummer 6 der Welt. Das ist schon herausragend. Aber immer wirkt ein Stück weit nervöser und angreifbarer bislang.
Ja, aber nicht mehr so dominant ist er jetzt dann doch ein bisschen tief gestapelt. Also und Liang Xingkun hat jetzt gegen Ilias Ranevor verloren, hat glaube ich fast gegen Conor Green verloren. Ich weiß gar nicht,
Ja, also
ob der in der dritten Bundesliga spielt oder irgendwo bei uns. Also das ist ja jetzt nicht so, als würden die knapp gegen Frankreich verlieren oder da mal einen kleinen Ausrutscher haben. Das ist ja wirklich, also wirklich so, dass man sich
also
denkt,
der
okay, Lin Jidong gegen Anton ja, 3-1 und so weiter und so fort. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, die sind nicht mehr ganz so dominant, sondern die verlieren ja auch Spiele, die man bis vor kurzem nicht für möglich gehalten hat, dass sie die Spiele verlieren könnten.
Da hast du hundertprozentig recht.
Danke.
Ich will es nochmal so ein bisschen probieren einzuordnen. Also diese Geschichte, dass ein Lin Jidong gegen den Kalberg verliert, das ist durchaus möglich, weil der Anton auf diesem hohen Level eigentlich spielt. Und wir haben es ein paar Mal gesagt, zwischen der Nummer 6 und der 20 in der Welt oder 30 in der Welt sind die Unterschiede mitunter marginal. Die ganz spannende Geschichte dabei ist, dass angeführt von ein oder zwei Topspielern Lin Jidong sich eigentlich in Ruhe hat entwickeln können. Das Gefühl hatte ich. Sonst kommst du nicht auf die Nummer 6 der Welt. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was Lin Jidong einfach auch vor seiner Verletzung gespielt hat, ich meine, der ist nicht umsonst dort, aber der wirkt schon sehr verunsichert. Und diese Verunsicherung, das ist das, was mich eigentlich überrascht hat. Wenn man das Spiel gestern gegen Ilias Ranevor gesehen hat, und ich nehme jetzt bewusst mal das Spiel gegen Anton Kallberg raus, ich meine, Ilias Ranevor hat dann wirklich sein Herz in beide Hände genommen und hat sensationell gut gespielt. Aber dass eben in Lin Jidong da keine Mittel findet, ist ja so, der Lin Jidong ist ja so ein kompletter Spieler. Und Elias Ranevor hat schon das ein oder andere an Löchern, aber dass er dann bei 9-Beide zum Beispiel so dominiert wurde im 5. Satz von Ranevor mit 2 Rückschlägen und dann wirklich fast paralysiert wurde, das ist das, was eigentlich überraschend ist. Ja, und ja, das macht sicherlich China auch ein bisschen nachdenklich, da bin ich ganz sicher.
Ein bisschen nachdenklich, wie so diplomatisch ausgedrückt. Ja, also ich find's schon auch krass. Ich habe jetzt gerade nochmal parallel geguckt, wenn man das England-Spiel rausnimmt, wo China 3-0 gewonnen hat. Lin Jidong steht 1-3, hat gegen Korea, gegen O verloren, beide gegen Schweden verloren. Yan Chikun steht 0-2, hat gegen Korea sein Spiel verloren, auch gegen Schweden. Also wie gesagt, Andrew Chin hat erst einmal gespielt, der hat natürlich zweimal 3-0 gewonnen. Aber ja, meine, wir brauchen nicht drüber reden, dass sie am Ende immer noch die Favoriten sind, auch wenn sie wackeln. Ich glaube, ja, also wenn ich wetten würde, würde ich, glaube ich, immer noch auf China wetten. Trotzdem, was ich auch ein bisschen spannend finde, man schaut zumindest bei den Herren gar nicht mehr so da drauf bei der Auslosung, bloß nicht gegen China zu kommen. Also ich habe mir jetzt so gedacht, okay, eigentlich ist auch egal, auf welchen Platz wir in dieser Gruppe kommen, weil ob wir am Ende gegen Frankreich, Schweden, China, Japan oder meinetwegen auch Südkorea spielen würden, man muss natürlich erstmal in diese Position kommen, ist eigentlich egal, fast egal, weil China ist auch schlagbar.
Und das einzige Problem oder die Herausforderung, die man hat, du hast am Anfang gesagt, ich sehe China nach wie vor eben als, ich sag mal, zumindest mal einen Favoriten an. Einfach, weil du in Phasen schon siehst, was jemand wie Lin Jidong oder was jemand wie Liang Jiankong spielen kann. Also das Spiel von Liang Jiankong gegen Truls Moregaard, das war wirklich zum Zungeschnalzen, was da eben gespielt wurde. Liang Jiankong hat das super gemacht. Aber eben tatsächlich am Ende steht der Sieg für die andere Seite. Und das ist das, was so ein Stücken überraschend ist. Ich komme nochmal zurück. Ich finde das System unglücklich. Vielleicht hätte im Nachgang, und weißt du, das ist diese Selbstverständlichkeit, die im Augenblick auch China ein Stück weit vielleicht verloren gegangen ist. Vielleicht hätte China erst absichern können, indem sie sagen, Wang Chuqin spielt vielleicht nicht gegen England als mögliche schwächere Mannschaft, was ja wirklich so ist, aber sichert das vielleicht früher ab, indem Wang Chuqin gegen Korea zum Beispiel spielt. Ja, also das sind so Gedanken, aber das wird sicherlich alles seine Gründe gehabt haben. Aber ich glaube, es war schon am Anfang auch dieses Selbstverständnis, okay, eigentlich auch unsere etwas jüngere Generation, die ist gut genug. Und wenn das dann am Ende nicht so klappt und nicht so zusammenfällt, dann wird man natürlich auch ein Stück weit unsicher. Und das ist jetzt in China geschehen. Wobei, nochmal, diese Gruppe, die hat ein paar Schönheitsfehler, oben, unten, rechts, links, was auch immer. Ich hoffe, dass sie nie mehr so gespielt wird, weil jetzt geht die WM eigentlich erst richtig los.
Konntest du jetzt, nachdem du es erlebt hast, dieser Setzungsrunde wirklich gar nichts abgewinnen? Also man muss ein bisschen sagen, du hast gerade schon gesagt, die Halle war gut besetzt. Und,
da hast du einen Punkt,
ja. Und es war natürlich auch zum Zuschauen, jetzt gestern Abend zum Beispiel Deutschland, Chinese Taipei, parallel hat Japan gegen Frankreich gespielt. Das ist natürlich weiß man im Hinterkopf immer, okay, es geht jetzt nicht um die Wurst, aber trotzdem, ja, es sind interessante Begegnungen natürlich, wenn die LeBrons gegen Harimoto, Matsushima spielen und so weiter und so fort. Also gibt es wenigstens ein oder zwei Punkte, auch wenn du sagst, du möchtest es auf jeden Fall nicht mehr so haben, die dann vielleicht doch positiv waren an dieser, ich sag's mal, Setzungsgruppe.
Also von dem Level, was an Tischtennis gespielt wurde, egal wer da gegeneinander gespielt hat, auch nochmal ein extra Lob, wie England hier aufgetreten ist. Die haben wirklich ihr Herz in beide Hände genommen, auch ohne den noch verletzten Pitchford. Du hast den Conor Green angesprochen, der hat hier ein paar super Matches gemacht. Tom Jarvis, also das war vom Level des Tischtennis wirklich super gut. Und ich glaube, dass auch die Zuschauer es genossen haben. Aus Spielersicht kann ich einfach nur sagen, das ist so ein Aufgalopp, wo man dann doch einiges an Körner verliert. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, natürlich will man immer gewinnen. Und man lässt natürlich immer auch ein bisschen an Körnern. Es war kein Zufall, glaube ich. Komm nochmal kurz zurück. Wang Chuqin, der eben das ein oder andere Mal pausiert hat. Lin Yunyu hat pausiert, weil man eben gesagt hat, okay, eigentlich ist es mir fast egal, du hast ja auch schon angesprochen, ob ich Erster, Zweiter, Dritter, Vierter in der Gruppe werde. Für die Spieler ist es so, dass die, glaube ich, ein paar Körner Gefahr laufen zu verlieren, weil sie eben eigentlich spielen wollen, um sich zu zeigen. Und vielleicht ist es dann so, dass du diesen Spannungsbogen, den du eigentlich bei der WM hast, nämlich Gruppenspiele zu haben, wo du bewusst Dinge verändern kannst, aber ohne dass dann am Ende es schon eine komplette Durcheinanderwürfelung der Setzung gibt. Das ist nämlich das, was wir vorher gehabt haben mit Vierergruppen, Sechsergruppen, wo du dann wirklich weißt, okay, so läuft das. Und ich kann dann auch bewusst vielleicht andere Spieler in Position bringen. Das ist jetzt schwierig möglich gewesen. Wir sehen jetzt, dass eben die Setzung schon ein Stück weit durcheinander gewirbelt worden ist. muss man ja so sagen. Ich glaube, dass die Spieler insgesamt dann eben doch ein paar Körner verlieren. Und du brauchst bei so einer langen WM, und jetzt kommt ein K.O.-System, 32er-Feld, manche Nationen haben jetzt 2-3 Tage Pause gehabt, die sich schon früh qualifiziert hatten ins 32er-Feld. Andere Nationen mussten quasi bis gestern noch spielen. Also da sind für mich eben deutlich mehr Punkte, dass man sowas eben deutlich auch in Frage stellt und das zukünftig nicht mehr machst. Dem Plus, was man wirklich sagen muss, weil es einfach auch die Spieler sind, die dann sagen, wenn ich in der Box bin, will ich mein bestes Tischtennis spielen, ist, dass man immer sehr gute Spiele gesehen hat und dass die Zuschauer sicherlich davon auch profitiert haben.
Okay, aber trotzdem gibt's hoffentlich keine Revanche mehr aus da. Ich find's auch ein bisschen merkwürdig. Also nicht Revanche, falsch, weißt du, Wiederholung meine ich. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass man quasi gleich solche Top-Matches am Anfang hatte. Mir fällt jetzt auch kein anderes großes Turnier ein, wo es sowas vergleichbar gibt. Aber lass uns noch kurz oder mittellang über unsere Teams natürlich sprechen, wo wir jetzt schon über China und über das Spielsystem gesprochen haben. Vielleicht fangen wir mit unseren Jungs, mit den Herren an. Wie ist die Stimmung gestern Abend, heute Morgen gewesen dann? Auch wenn es in der Gruppe jetzt noch nicht um allzu viel ging. Ja. Und du sagst, das Turnier beginnt heute erst. War das gestern Abend zumindest trotzdem eine ärgerliche, bisschen unglückliche, aber auch bittere Niederlage?
Ja, also vor allem ärgerlich, und es hat uns schon gefuchst, ja. Also weil natürlich, wenn du jetzt in der Box bist, dann willst du die Spiele zu Ende bringen. Und wir haben einfach da viele Führungen nicht nach Hause gebracht. Ich sag nochmal, ohne jetzt zu viel zu jammern, man kann sicherlich auch darüber nachdenken, und das haben wir auch entsprechend bei der ITTF platziert, warum ein Spiel, nämlich China gegen Schweden, rausgezogen worden ist und nicht alle Spiele parallel gelaufen sind. Das fand ich jetzt auch nicht gut. Aber bleiben wir bei unserem Spiel gegen Taiwan. Ich glaube, da haben wir ein bisschen einen Sieg liegen lassen, gar keine Frage. Aber am Ende ist es Makulatur. Was wir auf jeden Fall mitnehmen, ist, dass wir ein super Spiel gemacht haben gegen Japan, ein gutes Spiel gemacht haben gegen Frankreich. Und ich finde es jetzt auch gut, dass wir nicht heute mit den Herren spielen, sondern dass wir heute einmal durchatmen können, einmal trainieren, und dann geht's morgen gegen Slowenien wirklich los in der K.O.-Runde. Und das ist das, was wo man jetzt eben wirklich den Augenmerk dran liegt. Wir ärgern uns gestern über die Niederlage, vor allem eben, wenn man wirklich ein paar Führungen nicht nach Hause gebracht hat. Aber das müssen die Jungs zur Seite schieben. Wir haben gestern auch nochmal länger zusammengesessen und einfach nochmal festgestellt, hier, wir haben eine in Anführungszeichen Todesgruppe ein bisschen gehabt, wo wir wussten, Japan und Frankreich, puh, das ist richtig, richtig schwer. Wir haben uns gegen Taiwan, ein Stück mit in der leichten Favoritenrolle gesehen. Aber dann hat natürlich Lin Yunyu gegen uns auch gespielt und direkt dieses Ausrufezeichen gesetzt. Und was wir halt nicht geschafft haben, ist Lin Yunyu, den ist ganz schwer zu schlagen im Augenblick. Aber man kann natürlich auch dieses Turnier oder dieses Spiel gewinnen, indem man alle anderen Spiele gewinnt. Und das haben wir gestern nicht geschafft. Da haben wir einfach ein Stück zu viel liegen lassen. Und das ist schon ein Stückchen ärgerlich gewesen. Aber nochmal, ab morgen gegen Slowenien, da gilt's wieder von vorne.
Ja, auch in den beiden Spielen Matchbälle gehabt, mal erst von Patrick, dann auch von Dang, und hohe Führungen in Entscheidungssätzen, dann wäre das natürlich 3-1 nach Hause gelaufen. Für Deutschland so steht dann ja diese Niederlage, der dritte Platz in der Gruppe. Was steht jetzt für die Herren an? Was muss jetzt gemacht werden bis morgen Abend 20.30 Uhr? Also wir nehmen jetzt hier Montagmittag auf. Morgen Abend, Dienstag 20.30 Uhr gegen Slowenien. Sicherlich auch kein so leichtes Spiel mit Darko Jorgic, auch mit starken Einser, der immer 2 Punkte holen kann. Und dann wird es ja bekanntermaßen immer so ein bisschen wackelig, wenn man so einen Topspieler im anderen Team hat. Was macht ihr jetzt noch bis dorthin? Wie bekommt man diese Vorrunde ein bisschen aus dem Kopf? Auch natürlich Patrick, auch vielleicht Dang, der ein super erstes Spiel gemacht hat, dann jetzt aber gegen Chinese Taipei beide Spiele verloren hat. Was Was steht an bis morgen Abend?
Ich glaube, die zunächst mal sind die Spieler, glaube ich, erfahren genug, das ein bisschen einordnen zu können. Ja, also dieses Abendspiel, ich habe es gesagt, das ist ärgerlich, im Augenblick nicht mehr und nicht weniger. Wichtig ist, dass man eher für sich eben sagt, okay, wir haben hier eine gute bis sehr gute Form an den Tag gelegt. In den ersten zwei Spielen gegen Japan fand ich, waren alle Jungs super gut. Gegen Frankreich haben wir auch so ein paar kleine Chancen gehabt, haben das am Ende 3-1 verloren. Also ich glaube schon, dass wir in dieser richtig schweren Gruppe das in den ersten beiden Spielen gut gemacht haben. Gar keine Frage, gegen Japan zu gewinnen, das ist schon ein gutes Ergebnis oder ein sehr gutes Ergebnis. Vor allem darf man aber, wie gesagt, die Gruppe eben jetzt nicht überbewerten, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und ich glaube, die sind alle erfahren genug, das jetzt abzuschütteln. Nochmal wichtig ist, ein bisschen länger zu schlafen. Das haben sie heute jetzt gemacht. Jetzt sind sie im Training und einfach nochmal so ein bisschen durchatmen, um dann eben morgen Abend wieder neu anzugreifen. Das ist das Entscheidende jetzt.
So, noch zwei Worte zu Slowenien. Die sind in der Gruppe Zweiter geworden, hinter Spanien. Tell us.
Ja, du, also am Ende du hast schon gesagt, Darko Jogic, den wir natürlich auch sehr gut kennen, ein wirklich sehr guter Spieler, der alle unsere Spieler schon geschlagen hat, aber der auch schon gegen alle unsere Spieler verloren hat. Ja, es gibt wie so häufig die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir überlegen uns jetzt, wer kann den Darko Jogic am besten angreifen, optimalerweise auch schlagen. Plan B ist, wenn wir das nicht schaffen, dass man eben alle anderen Punkte macht. Was immer so ein bisschen tricky ist, wenn Darko eben auf diesem allerhöchsten Niveau spielt. Aber ich glaube schon, dass das Trainerteam da eine gute Antwort drauf hat. Wir wissen beispielsweise Dennis Kosul, dass der schon auch in der Bundesliga ein paar Jahre gespielt hat, auch gefährlich gespielt hat, hat auch ein bisschen ein unangenehmes Spiel mit seinem Aufschlagspiel vor allem. Hat ja auch in lange mit Patrick eben, Patrick Franziska, da in der Trainingsgruppe trainiert. Die kennen sich also schon sehr, sehr gut. Also da müssen wir schon auch sehr, sehr gut spielen, gar keine Frage. Aber ich glaube, es gibt ein paar Möglichkeiten, da wird das Trainerteam sich sicherlich seine Gedanken zu machen.
Und der Sportdirektor natürlich auch.
Und der Sportdirektor.
Ja, genau. Bojan Tokic noch in der Mannschaft, der Routinier, auch gut bekannt natürlich. Und ja, danach würde es, ich weiß, da brauche ich dich gar nichts zu fragen, weil du sowieso nicht drüber reden willst, über den weiteren Turnierverlauf. Hongkong hat vorhin gewonnen gegen Nordkorea, also der nächste Gegner wäre im Falle eines Sieges Hongkong. Und ja, in dem Viertel würde man dann im Viertelfinale auf die Schweden treffen, auch ein Klassiker auf europäischer sowieso, aber auch bei Weltmeisterschaften. Also es ist noch viel zu gehen. Also morgen Abend 20.30 Uhr die Herren. Die Achtelfinals sind dann am Mittwoch, die Viertelfinals am Donnerstag und am Freitag. Hoffen wir, dass wir auf jeden Fall bis dahin noch das Herrenteam im Wettbewerb haben. Aber wir Deutschen sind eine Turniermannschaft, das ist ja allseits bekannt.
Aha.
Und zu unseren Damen, da lief eigentlich alles so ein bisschen wie, ja, ich würde sagen, wie erwartet, wie geplant. Da stand ein relativ souveräner Auftaktsieg gegen Frankreich, sicher ein Spiel, was auch nicht so ganz leicht war. Erstens, weil man wusste, es geht um Platz 2 in der Gruppe, was ja dann, du kannst mich gerne korrigieren, weil ich habe dieses Spielsystem und diese Setzungsliste und die K.O.-Runde noch nicht ganz verstanden.
Also ich will vorher nur korrigieren, also die Herren laufen auf Japan, ne? Nicht auf Schweden.
Habe ich mich gerade verguckt? Schaue ich aber nochmal.
Ja, die Taiwanesen laufen auf Schweden.
Ah, wir laufen nach unten, genau, nicht nach oben. Guck mal, ich kann nicht mal mehr einen Turnierbaum lesen. Eieiei. Naja, Japan, dann spielen wir gegen Japan. Haben wir ja schon mal gewonnen, gewinnen wir nochmal.
So sieht's aus.
Ne? So läuft der Hase.
Ich wäre jetzt nicht ich, wenn wir jetzt nicht sagen würden, lass uns erstmal auf Slowenien gucken und dann sehen wir weiter.
Lass uns nochmal kurz auf die Frauen gucken. Wie gesagt, Auftaktmatch gegen Frankreich. Schlechte Erinnerungen von vor 2 Jahren, wo unsere Damen damals ausgeschieden sind im Viertelfinale. Außerdem war das Spiel insofern auch wichtig, dass man die Position 2 sichert, was gleichbedeutend damit ist, dass man im Viertelfinale auf keinen Fall gegen Japan oder China spielen würde. Was ja im Kampf um die Medaillen trotzdem nicht ganz unwichtig ist, weil ja denke Japan und vor allem China da doch nochmal ein bisschen Abstand haben zu den anderen Nationen. Ja. Aber haben die Mädels souverän gemacht, Sabine gewohnt stabil, muss man schon fast sagen. Dann der sichere Sieg gegen England. Ich denke, das war ein absoluter Pflichtsieg, weil die wirklich ja deutlich schwächer einzuschätzen sind. Und dann gestern gegen Japan das 1-3 mit Sabine, die den sozusagen den Ehrenpunkt geholt hat. Ansonsten war es schwierig. Wie blickst du auf die Vorrunde unserer Mädels?
Ja, also du kriegst die A-Lizenz honoris causa.
Für Zusammenfassen also, von Spielergebnissen oder was?
Ja, also letztendlich haben unsere Mädels das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also gegen Frankreich, die bei den letzten Europameisterschaften völlig unter Wert gespielt haben. Ich finde das ein sehr, sehr starkes Team mit Pavard, mit Lutz, mit Janan. Das haben sie wirklich sehr souverän gelöst und ist ein starkes Ergebnis gewesen. Ich glaube auch, dass sie gegen Japan gut gespielt haben. Hashimoto ist ja immerhin auch die Nummer 15 der Welt. Und wie sich Annette und auch Ying verkauft haben, das hat mir schon gefallen. Ich glaube, dass das insgesamt so als Auftakt ganz gut gewesen ist. Und ja, und jetzt ist natürlich so, gegen Malaysia sind wir ein Stück weit favorisiert, oder nicht ein Stück weit, sind wir deutlich favorisiert, ja.
Ich lehne dich einmal ein bisschen aus dem Fenster.
Aber ist natürlich hochspannend dann die Partie gegen Nordkorea, die wir als ziemlich offen einschätzen. Ich sag mal, die haben vorne zwei Spitzenspielerinnen, die eine war im Viertelfinale bei Olympia, die andere hat die Asienmeisterschaften in Astana, meine ich, gewonnen. Also die ist schon, das sind schon zwei Spielerinnen auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ist trotzdem ein bisschen schwierig einzuordnen, weil sie eben einfach ganz, ganz, ganz selten spielen. Ich bin mir sicher, dass auch die Nummer 3 vernünftig sein wird. Wir kriegen jetzt nochmal ja aktuell ein paar Videoaufnahmen, mit denen wir uns natürlich auseinandersetzen schon. Und dann gilt es natürlich auch immer wieder im Trainerteam, okay, zu überlegen, welche Möglichkeiten haben wir. Wir hatten alle 5 Spielerinnen zum Einsatz bringen können. Finde, die haben das alle auch sehr gut gemacht. Und jetzt wird es so ein bisschen darum gehen zu sagen, okay, was denken wir, was gegen Nordkorea smart ist? Es wird jetzt wirklich darum gehen, da so ein bisschen noch Video anzugucken, um das vielleicht noch mal ein bisschen mehr einordnen zu können. Aber ja, also ich glaube schon, dass wir mit einem guten Selbstvertrauen in diese Partie gegen Nordkorea dann gehen werden. Und aus meiner Sicht, es ist ein offenes Spiel. Ich würde es mal so einordnen. So stark schätze ich die Nordkoreaner dann doch ein.
Welche war jetzt nochmal die, gegen die Nina gespielt hat bei Olympia, wo sie dann verletzt quasi, wo das Drama seinen Lauf nahm? Das war die Pion, oder?
Ja, das war die mit beiden Seiten glatt. Ja, also ich habe jetzt die Namen tatsächlich nicht.
Ich glaube, das war die Pion Song Kyung. Und dann gibt es noch die Kim Kum Jong.
Ja.
Das ist, glaube ich, die Einzerin, die bei den Asienspielen auch so gut war. Aber ich habe es selber auch nicht. Also in der Vorrunde gegen Kohl 3-0, aber da waren zweimal 5-Satz-Matches dabei. Genau, und das andere Spiel war gegen...
Genau, also du hast die Pion ist die, gegen die Nina gespielt hat, und die Kim ist die, die Asienmeisterschaften da gewonnen.
Genau, so, wir sind doch Nordkorea-Experten. Was ist denn daran, ganz kurz, ich weiß, wir haben dieses Thema immer, wenn es gegen Nordkorea geht, was ist denn so schwierig gegen diese Spielerin, die man kaum sieht? Aber andersrum ist es doch auch schwierig für die, wenn sie zum Beispiel jetzt gegen jemanden wie Sabine spielt, die ein neues Spielsystem hat, oder jemand gegen Ying, gegen die es auch durchaus sinnvoll ist, wenn man schon 1, 2, 3 Mal gegen sie gespielt hat. Was glaubst du, ist es ein Vorteil, ist es ein Nachteil für uns? Ist es egal?
Also man kann halt schwierig diese Spielerinnen einordnen, gegen welches System spielen sie etwas besser, gegen welches System spielen sie etwas schlechter, was eben tatsächlich immer so ein bisschen in der Kombination mit Nordkorea verbunden ist, dass die in der Lage sind, mit unheimlich hohen Trainingsumfängen zu agieren, oftmals eine sehr gute technische Ausbildung haben, so ein bisschen angelehnt an das chinesische System, und diesen Drill, diese Möglichkeiten eben auf einem sehr hohen Power-Level insgesamt Tischtennis zu spielen und davon zu profitieren, dass man dieses chinesische Know-how eben mitnimmt, das ist auf jeden Fall eben in Nordkorea gegeben. Und natürlich ist es andersrum so, dass die Nordkoreanerinnen auch unsere Spielerinnen vielleicht viel häufiger gesehen haben. aber eben auch nicht im 1:1 gesehen haben. Und es macht es halt ein Stückchen schwieriger, weil sie können uns nicht einschätzen, aber wir andersrum sie auch nicht. Und was wir halt wissen, ist, dass Nordkoreanerinnen erfahrungsgemäß, wenn sie spielen, man hat es jetzt an der Pion gesehen, er hat auch lange nichts gespielt und plötzlich kommt sie und ist direkt in einem Viertelfinale bei Olympia. Also es ist schon ein Ausrufezeichen vom Level, was eine nordkoreanische Damenmannschaft spielen kann. Und insofern, also ja, wir sind darauf vorbereitet, dass es ein richtig schweres Spiel werden wird. Aber natürlich, die können auch unser System nicht so hundertprozentig einordnen. Das ist auch gegeben. Insofern werden die sich sicherlich auch nicht gefreut haben, als sie die Auslosung gesehen haben.
So, und Nina hätte die auch paniert bei Olympia. Wenn sie sich nicht verletzt hätte, dann wäre die auch nicht ins Viertelfinale gekommen, ja, um das hier nochmal klarzustellen.
Ja.
Gut, Richard, ich frage dich jetzt nicht nach der Aufstellung heute Abend. Die ist noch geheim. Nicht, dass die Nordkoreaner auch noch unseren Podcast hören. Weil
die werden das Ding
wahrscheinlich jetzt direkt runterladen und übersetzen lassen. Was steht heute noch an? Wann geht's in die Halle? Wie ist der Plan? Genau,
jetzt sozusagen demnächst nach dem Podcast werde ich nochmal ein bisschen in die Halle gehen. Und ja, und heute, das darf man natürlich nicht vergessen zu erwähnen, heute war natürlich insofern auch nochmal ein ganz besonderer Tag, weil unser allerbester Rainer Kruschel ist heute 60 Jahre alt geworden. Den haben wir heute Morgen nochmal ein bisschen hochleben lassen. Und ja, also insofern, wie gesagt, wir haben wirklich hier ein sehr, sehr gutes Team mit den Damen, mit den Herren im Betreuerkreis am Start. Und wir sind also da wild entschlossen, eine wichtige Rolle weiterhin zu spielen. Insofern also heute, ja, wie gesagt, die Herren sind jetzt im Training, die Damen haben heute früh trainiert und jetzt, glaube ich, wird es mehr so sein. Vielleicht gucke ich mal rüber in die Halle, spreche nochmal so ein bisschen mit dem Trainerteam in den nächsten 3-4 Stunden und dann geht es natürlich heute Abend unserer Zeit 19:30, deutsche Zeit 20:30 gegen Malaysia los.
So sieht's aus und das können dann alle Tischtennisfans natürlich wieder verfolgen. Einmal im Livestream bei den Kollegen von Dein und natürlich alle Infos, Stimmen, Spielstände gibt es dann auch bei auf www.tischtennis.de. Genau, also bleibt dran, drückt die Daumen. Nochmal bisschen off-topic, aber der Hinweis auf die Tischtennis-Finals, die dann das nächste große Event sind nach den Weltmeisterschaften, gibt es natürlich noch Tickets unter tt-finals.de. Also schaut da mal vorbei. 4. bis 7. Juni, auch mit einigen oder ein Großteil der WM-Fahrer. Also lohnt sich auf jeden Fall da, dann Tischtennis auch hautnah und live zu erleben, wenn man es jetzt nur im Livestream verfolgt. Insofern, Richard, ich wünsche euch alles Gute, schöne Grüße ans Team, alles Gute an den Delegationsleiter, Kollegen Kruschel und wir hören uns dann, ja, schauen wir mal, vielleicht nach der WM.
Ja, mal. Machen wir auf jeden Fall.
Oder vor dem Finalsonntag.
Ja, genau. Also wir schauen. Wir machen das auf Zuruf, so wie wir es gewohnt sind. Aber spätestens nach der WM gibt es natürlich mehr von Ping Pong Krause.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.